Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns heute Abend mit dem letzten Buch der Bibel beschäftigen. Zu Beginn möchte ich einige Verse aus dem Eröffnungskapitel lesen. Offenbarung 1 ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Und dann aus Kapitel 21 von den Schlussversen, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Bis dahin. Das letzte der Buch der Bibel. Die Offenbarung ist ein Buch, ein besonderes Buch in vieler Hinsicht. Zunächst zu den rein äußeren Dingen. Johannes, der geliebte Jünger des Herrn, befand sich um das Jahr 95 auf Patmos, einer unwirtlichen, felsigen Insel im Mittelmeer, in der Ägäis. Diese Insel wurde im Römischen Reich benutzt als Exilinsel für Kriminelle. Und das Kriminelle, das Johannes begangen hatte, das haben wir gelesen. Er hat das Wort Gottes bezeugt, Vers 2, und dann in Vers 9 erklärt er, dass er deswegen in Not gekommen ist. Das war sein Verbrechen, das Predigen des Wortes Gottes, und deshalb kam er auf Patmos. Und die Offenbarung wurde gegeben an einem ganz bestimmten Tag. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 10, ich war am Tag des Herrn im Geiste. Der Ausdruck Tag des Herrn hier kommt nur an dieser Stelle vor in der ganzen Bibel. Es gibt ja auch den Ausdruck Tag des Herrn, der sonst noch häufig vorkommt in der Bibel, ist aber im Griechischen ein anderer Ausdruck. Hier dieser Ausdruck, der einmalige, bedeutet der dem Herrn gehörige Tag, bezeichnet den Auferstehungstag des Erlösers, den Sonntag. Sonst der Tag des Herrn, das ist etwas anderes, da kommen wir später darauf zurück. Also am Sonntag bekam er die Offenbarung. Am Tag der Auferstehung, an dem Tag, an dem sich die Jünger Jesu, die ersten Christen, ganz besonders versammelt haben. Und er als Verurteilter allein isoliert. Es war eine schwere Zeit für ihn, den alten Johannes. Und da bekommt er eine ganz besondere Ermutigung. Geöffnete Himmel, Visionen Gottes, Mitteilungen direkt von dem Herrn Jesus. Und das zeigt uns schon, dieses Buch ist besonders geschrieben für Gläubige in Not, für Gläubige in innerer Bedrängnis, umflutet von den Wellen, den unruhigen und tosenden Wellen der Ägäis. Da hat Johannes die geöffneten Himmel gehabt. Und was er da bekommen hat, hat er nicht für sich behalten, sondern er hat es an 7 Versammlungen in Asien versandt. Asien im damaligen Sprachbegriff war nicht irgendwie der Kontinent Asien, sondern eine kleine Provinz eben hier in der heutigen Westtürkei, etwa so groß wie die Schweiz. Und diesen Versammlungen hat er also diese Mitteilungen weitergegeben. Viele Christen denken, die Offenbarung, das ist ein versiegeltes Buch, das man eigentlich besser nicht liest, denn man kommt sowieso nicht raus. Aber das stimmt nicht, ist gerade im Widerspruch zum ersten Vers. Da lesen wir Offenbarung Jesu Christi. Also es geht hier um etwas, das enthüllt wird. Das ist der Ausdruck Offenbarung, Apokalypsis im Griechischen. Enthüllung, etwas, das verborgen war, wird nun aufgedeckt. Also die Offenbarung ist eine Aufdeckung und nicht eine Verhüllung. Warum hat der Feind der Seelen, Satan, ein Interesse, uns von diesem Buch abzubringen? Es gibt der Gründe viele, aber einer muss besonders genannt werden. In Offenbarung 20 wird die endgültige Hinrichtung Satans im Feuersee berichtet und beschrieben. Das passt ihm natürlich nicht und darum will er die Offenbarung verhüllen. So, das letzte Buch, es wird als mysteriös erklärt, hingestellt. Das erste Buch der Bibel beschreibt auch als erstes Buch das endgültige Gericht durch den Erlöser. Der verheißene Nachkomme Evas soll der Schlange den Kopf zertreten. Und das erste Buch der Bibel, das wird als unwissenschaftlich, mythologisch, nicht mehr für Menschen des 20. Jahrhunderts hingestellt, um uns eben davon abzuhalten, das wahre Ziel zu sehen, dass die Gottesherrschaft endgültig dominieren wird und so eben auch in der Offenbarung. Die Offenbarung nimmt einen ganz besonderen Platz ein in der Bibel. Nicht nur, dass sie in unserer Bibel am Ende figuriert und so gewissermaßen die Offenbarung Gottes durch die Schrift abschließt. Die Bibel besteht aus 2 Teilen, Altes Testament und Neues Testament. Das Alte Testament besteht aus 3 Teilen. So der Herr Jesus in Lukas 24. Er öffnet den Jüngern die Schrift in Lukas 24, Vers 44 und erklärt alles, was ihn betrifft, in dem Gesetz Moses, den Propheten und Psalmen. Das sind die 3 Teile der hebräischen Bibel. Die Bücher sind dort ein bisschen anders angeordnet als in unserer deutschen Übersetzung. Das macht aber nichts, denn unsere Anordnung hat auch seinen Sinn. Aber die eigentlich biblische ist diese jüdische Anordnung. Zuerst das Gesetz Mose, die 5 Bücher Mose. Dann die Propheten, Es gibt die vorderen Propheten, dazu gehören schon Josua, Richter, Samuel und so weiter. Und dann die hinteren Propheten, das sind unsere bekannten Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und 12 kleinen Propheten. Dann drittens die Psalmen. Im Judentum gewöhnlich genannt einfach die Schriften. Dieser Teil umfasst als erstes Buch die Psalmen, darum wird es so genannt. Und dann auch Prediger, Hohes Lied, Hiob und so weiter. Also diese drei Teile für das Alte Testament. Und der Herr Jesus selber gibt für das Neue Testament prophetisch eine Vierteilung. Wir kommen gleich auf den Punkt, worauf ich hinaus will. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus, indem er das Kommen des Heiligen Geistes ankündigte, Vers 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Erinnerung an die Worte des Herrn. Das hat seinen Niederschlag gefunden, nicht nur, aber ganz speziell in der Abfassung der vier Evangelien. Die Erinnerung an die Worte des Herrn. Dann erwähnt der Herr in Johannes 15, Vers 26, dass der Heilige Geist kommen wird und dann von ihm zeugen wird, Zeugnis ablegen wird. Dieses Zeugnis über Jesus finden wir ganz besonders in der Apostelgeschichte. Dort wird ja auch werden die ersten drei Jahrzehnte Weltmission berichtet. Und dann drittens, Johannes 16, Vers 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und diese Ankündigung hat sich ganz besonders, nicht nur, aber ganz besonders in der Abfassung der Lehrbriefe im Neuen Testament erfüllt. Denn dort finden wir besonders die vollständige Offenbarung der Dinge, die der Herr seinen Jüngern damals noch nicht sagen konnte. Die ganze Wahrheit. Und dann abschließend Vers 13 am Schluss. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Die Verkündigung der Zukunft, das hat sich besonders, aber nicht nur, in der Abfassung der Offenbarung niedergeschlagen, die tatsächlich das einzige rein prophetische Buch im Neuen Testament ist. Im Alten haben wir viele rein prophetische Bücher, aber die Offenbarung im Neuen Testament das einzige. So gibt das für das Neue Testament eine Vierteilung. Erstens die Evangelien, die Erinnerung an die Worte des Herrn. Die Apostelgeschichte, zweitens das Zeugnis. Drittens die Briefe des Neuen Testaments, die Lehrbriefe, die ganze Wahrheit. Und dann die Offenbarung, das Kommende. Und das gibt zusammen, Altes und Neues Testament, eine Siebenteilung. Wie könnte es auch anders sein? Die Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit, der göttlichen Abgeschlossenheit. Und was mich da ganz besonders bewegt ist, dass die Offenbarung einen eigentlichen Teil der Bibel bildet, den siebten Teil. Und als einzelnes Buch einen Teil der Bibel ausmacht, das auch doppelt bemerkenswert. Und wenn wir noch daran denken, dass die Bücher der Bibel, man sagt gewöhnlich 66, aber wenn wir die Psalmen, so wie sie im Urtext auch getrennt sind, in fünf Bücher, zum Beispiel das erste Buch, Psalm 1 bis 41, dann 42 beginnt das zweite Buch und so weiter. Die Psalmen sind fünf Bücher und wenn man sie so rechnet, ergibt das 70 Bücher für die Bibel. Und das 70. Buch ist ausgerechnet die Offenbarung. Also wirklich in jeder Hinsicht, dünkt mich, eine Sonderstellung. Der siebte Teil der Bibel, das 70. Buch der Bibel und gesandt an die sieben Versammlungen in Asien. Nun, wir haben gesehen, hier soll uns etwas enthüllt werden, und es ist die Enthüllung Jesu Christi. Das kann man zweifach verstehen. Es wird uns hier enthüllt, wer Jesus Christus ist. Und man kann es auch verstehen, es ist die Offenbarung, die Enthüllung, die von Jesus Christus gegeben wird. Die erstgenannte wird nochmals abgerundet und gestützt durch Offenbarung 19, Vers 10 am Schluss, wo es heißt: Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Also, die Prophetie, die Weissagung ist das Zeugnis über Jesus, wer Jesus ist. Und das führt uns zu folgendem wichtigen, fundamentalen Schluss im Blick auf Prophetiestudium. Prophetiestudium hat zunächst und zuallererst damit zu tun, die Person des ewigen Sohnes Gottes besser kennenzulernen. Das ist das Erste. Das Erste ist also nicht Fahrplan kennen und so, hat all seine Bedeutung. Das Erste ist, ihn zu kennen, ihn zu erkennen. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wer also ihn besser kennen möchte, sollte die Offenbarung lesen. Und sie ist insofern bemerkenswert in dieser Hinsicht, als sie ja durch Johannes, einen der vier Evangelisten, geschrieben wurde. Und Johannes war wirklich der Jünger, der die tiefste Beziehung zu seinem Erlöser hatte. Er war es, der beim letzten Passa an seiner Brust lag mit dem Kopf. Nur Johannes hat den Herzschlag des Erlösers am Vorabend von Golgatha gespürt. Und hier in Offenbarung 1 erscheint auf Patmos diesem alten Johannes 60 Jahre später. Der wird also, wenn er damals als Jünger Jesu etwa gleich alt gewesen war wie sein Herr und Meister, wird er nun hier etwa 95 gewesen sein. Ein überaus alter Mann. Wenn man denkt, die Lebenserwartung im Römischen Reich damals war so um 30 Jahre herum, 30, 35 Jahre. Die Lebenserwartung, das war also sehr, sehr tief. Das war so etwas ganz Besonderes. Ein übermäßiger Kreis. Und als er den Erlöser sah, hier auf Patmos, 60 Jahre später, er war so überwältigt, Vers 17 von Kapitel 1, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Johannes, der ihn am besten kannte. Aber es kam ihm vor, als würde er ihn überhaupt nicht kennen. Denn er war so überwältigt von dieser Erscheinung, so befremdend war auch diese Erscheinung, dass er wie tot zu Boden fiel. Und das zeigt uns, hier in der Offenbarung werden uns Herrlichkeiten der Person des Herrn Jesus gezeigt, die wir in den Evangelien so nicht finden. Und so sehen wir, wir brauchen die ganze Schrift. Wir sollten uns nie auf einzelne Abschnitte und einzelne Bücher so besonders beschränken, denn das führt immer dazu, dass wir dann die Wahrheit Gottes verengen. Aber wir brauchen also die Offenbarung, wir brauchen sie, um ihn zu erkennen. Und nun einen zweiten Grund, warum es sich lohnt, also dass wir heute Abend zusammen sind, um uns mit der Offenbarung zu beschäftigen. Kapitel 1, Vers 3. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Glückselig. Das ist ein Wort, das wir heute nicht mehr brauchen. Also kein Zeitungsdeutsch. Und wie sollen wir das erklären? Nun, selig. Es gibt viele Wörter im Deutschen, die mit selig verbunden sind. Es gibt trübselige Leute. Das sind Leute, deren Leben voller trüber Gedanken sind. Es gibt Leute, die sind redselig, die reden den ganzen Tag. Es gibt Leute, die sind leutselig, die haben dauernd Kontakt mit Leuten. Ihr Leben ist von Kontakten erfüllt. Und dann gibt es Leute, die sind glückselig. Das sind Leute, deren Leben von Glück und Freude erfüllt ist. Das ist der Sinn. Und wenn jemand ein Rezept haben möchte, heute Abend, wie kann ich glücklich sein? Ist die Offenbarung. Und das wird sogar nachgedoppelt am Schluss der Offenbarung. Ich gebe nur die Stelle an, für diejenigen, die ihr Schreibzeug bei sich haben. Und für diejenigen, die ein gutes Gedächtnis haben, das wir gar nicht brauchen. Und so heißt es in 22 Vers 7 ebenfalls glückselig im Blick auf das Bewahren dieses Buches. Also am Anfang und am Schluss wird ausdrücklich das gesagt. Das gilt ja im Prinzip schon für die ganze Bibel, aber bei diesem letzten 70. Buch der Bibel, dem siebten Teil der Bibel, der die Offenbarung Gottes in der Heilsgeschichte abschließt, da wird das uns ganz besonders nahegelegt. Nun, wir wollen uns an den Aufbau der Offenbarung heranwagen. Wir wollen die Struktur des Buches der Offenbarung miteinander besprechen und gehen aus von dem Schlüsselvers des Buches in Kapitel 1, Vers 19. Dort hat Johannes den Befehl bekommen zu schreiben. Und was soll er schreiben? Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Wir haben hier drei Teile angedeutet. Was du gesehen hast, das ist diese Erscheinung des Herrn in Kapitel 1. Die wird nach den einleitenden Worten, Prolog genannt, und der Angaben über den Schreiber und die Adressaten wird das berichtet, die Erscheinung des Auferstandenen als Richter in Patmos. Der zweite Teil, schreibe auf das, was ist. Und dann der dritte Teil, was nach diesem geschehen wird. Nun, wo beginnt dieser Teil, was nach diesem geschehen wird? Was du gesehen hast, das ist klar. Das kann ja nichts anderes sein, als was man in Kapitel 1 findet. Aber wo beginnt der dritte Teil? In Kapitel 4 lesen wir Vers 1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Da haben wir den genau gleichen Ausdruck, was nach diesem geschehen muss, oder geschehen wird. Das heißt, der dritte Teil beginnt mit Kapitel 4. Nun, bleibt noch übrig, worauf bezieht sich, was ist? Einfach das, was zwischen Kapitel 1 und Kapitel 4 ist. Und da bleibt nur noch Kapitel 2 und 3. Also hat dieser zweite Teil etwas zu tun mit den sieben Sendschreiben. Das alles ist sehr wichtig, denn von dieser Einteilung hängt eigentlich das ganze Verständnis des Buches schlussendlich ab. Und nun, was wir finden ab Kapitel 4, das sind diese schrecklichen Gerichte, die über diese Welt kommen werden, dargestellt durch Gerichte in sieben Siegeln, sieben Posaunen und sieben Zornesschalen. Und an dessen Ende finden wir dann die Wiederkunft Christi. Nun, hier stellt sich die Frage in Verbindung mit diesen Gerichten, Wo hört die Kirchengeschichte auf? Ich meine jetzt die Kirchengeschichte der wahren Kirche, der wahren Erlösten, nicht der bekennenden Kirche. Wo hört sie auf? Gut, die Antwort aus 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, am Tag der Entrückung. Aber die große Preisfrage, wann findet die Entrückung der Gemeinde statt? Vor den Gerichten, während der Gerichte oder nach den Gerichten? Besonders in Amerika wird man ja als Christ schubladisiert, je nachdem, welche Auffassung man hat. Es gibt dann solche, die eben die Vorchristen und die Mittelchristen, die glauben an die Entrückung aus den Gerichten und diejenigen, die glauben nach den Gerichten. Ja, so kann man Christen schubladisieren, aber es ist traurig. Denn davon hängt es ja nicht ab. Aber das Verständnis der Offenbarung hängt davon ab. Das ist klar. Und nun, wir wollen in Offenbarung 3, Vers 10, ein Wort an Philadelphia lesen. Ein Versprechen an die Kirche Christi. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Nun, der Herr verspricht, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Stunde der Versuchung, nicht eine Stunde, mit bestimmtem Artikel, auch im Grundtext. Das ist die schrecklichste Verführungszeit der Weltgeschichte. Nun, man kann sagen, die Versuchungen hat es ja zu allen Zeiten gegeben, seit dem Garten Eden. Aber das wird die schrecklichste Verführungszeit sein, sprich die Verführungszeit des Antichristen während der Zeit der Gerichte. Der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Nun, das würde bedeuten, das wird auch eben von vielen Christen so begründet, die Entrückung wird stattfinden, da, bevor diese Dinge der Gerichte nachher stattfinden werden. Dann kommen natürlich solche, die sich auch etwas überlegen und dann argumentieren, ja halt, so einfach ist das Ganze nicht. Denn im Griechischen, ich weiß, ich kenne den Ausdruck, immer wenn es so schwierige Fragen gibt, dann kommt man, im Griechen steht eigentlich. Ja gut, was steht dort? Dort steht bei vor, steht ek. Das Wörtchen ek, im Latein, diejenigen, die Lateinisch gelernt haben, ex. Was heißt das? Aus. Ha, man muss doch übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Na, dann ist auch ganz deutlich, dass diejenigen, die glauben, dass die Gemeinde durch die Gerichte geht und mitten herausgerissen wird, doch recht haben. Nun, so einfach ist das eben nicht mit dem, im Griechischen heißt es eigentlich. Denn ein bisschen Kenntnis ist oft gefährlicher als gar keine. Wenn man damit dann so argumentieren will und dogmatisch die Dinge festnageln möchte. Warum? Die Wahrheit ist die. Im Wörterbuch wird Eck erklärt mit vielen verschiedenen Bedeutungen. Eck kann bedeuten aus, kann aber auch bedeuten vor. Nun, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber wenn Bibelübersetzer nur einfach so gefühlsmäßig wählen oder nach ihren Präferenzen, dann kommt es gefährlich heraus. Wobei ich allerdings auch nicht verstehe, wie man die Präferenz haben kann, dass man doch durch die Gerichte hindurchgehen muss. Also ich hätte rein natürlich schon die Präferenz vor. Ja gut, das zeigt nun, dass ich schon mal vorbelastet bin für meine Argumentation. Aber das sind sowieso alle vorbelastet. Nun, das ist nicht so schlimm. Aber gehen wir weiter. Man muss auch begründen können, warum so oder so beim Übersetzen. Nun, hier steht, ich werde dich bewahren, Eck. Und da finden wir den Schlüssel. Wenn eines meiner Kinder, sagen wir die kleinste, dreijähriges Mädchen, ganz wilde Dame, wenn die ins Feuer brennt, so weil sie einfach so Flausen hat und nicht aufpasst, und ich sie bewahre vor dem Feuer, dann kommt sie nicht hinein. Und wenn ich zu spät bin, was ja auch mal vorkommt, dann kann ich sie nur noch aus dem Feuer retten. Aus dem Feuer retten. Aber bewahren kann ich sie nicht aus dem Feuer. Ich kann sie nur retten aus dem Feuer. Ich kann sie nur bewahren vor dem Feuer. Also die ganze Lösung liegt in dem Verb bewahren. Tereo im Griechischen. Wenn es so heißen würde, retten, dann bitte übersetzen Sie. Ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Aber es steht bewahren. Bewahren beinhaltet die Tatsache, dass man nicht hineinkommt. Und nun, das Ganze abzurunden, der Ausdruck dieser Verbindung, Tereo Ek, kommt noch einmal vor in Johannes 17, in dem Gebet des Sohnes Gottes zum Vater. Und er sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Ich möchte dem mal begegnen, der übersetzen möchte, ich werde, dass du sie bewahrest aus dem Bösen. Das war die Meinung des Herrn, wirklich, nun wirklich nicht. Bewahrest vor dem Bösen, dass sie nicht hineinkommen ins Böse. Sie sind in der Welt, aber bewahrest vor dem Bösen. Also bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und daraus, das gibt mir das Recht, zu glauben, dass das eine Verheißung ist, dass die Gemeinde Gottes nicht in diese Zeit hineinkommt. Warum sollen wir uns dann dafür interessieren, was uns gar nicht betrifft? Nun, ich möchte die Verlobte sehen, die sich nicht interessiert für die Dinge, die ihren Verlobten interessieren. Oder wir können es auch auf die Ehe beziehen, das sollte es eigentlich genau gleich sein. Manche denken ja, Hochzeit nicht, das ist der höchste Punkt, dann geht es nur noch runter. Aber es gibt auch eine andere Auffassung, die viele Christen erlebt haben, dass es dann immer höher geht und auch tiefer wird. Durch dick und dünn, ja? Gut, also der Herr sagt in Amos 2, dass Gott der Herr, nichts tut, es sei denn, dass er es seinen Knechten, den Propheten, mitteilt. Mhm. Gott will eine informierte Gemeinde. Und der Herr möchte, dass wir uns interessieren für diese Dinge, die ihn interessieren und ihn betreffen. Und schlussendlich, was ist der ganze Sinn all dieser Gerichte? Durch diese Gerichte wird der Weg freigemacht werden für die Herrschaft Christi über die Welt. Heute ist er der Verworfene und alle, die ihm anhangen, sind Verworfene. Und der Tag kommt, wo er seine Rechte auf diese Welt geltend machen wird. Und wenn das uns nicht interessiert, dann sind wir arme Christen. Also, Gott will eine informierte Gemeinde. Nun, Kapitel 4, Vers 1 ist ja nochmals bemerkenswert, denn Johannes sagt, er sah da eine geöffnete Tür im Himmel, dann eine Stimme wie die einer Posaune, und was sagt sie? Komm hier herauf. Johannes erlebt in der Vision eine Entrückung. Ausgerechnet an dieser Stelle erlebt er eine Entrückung. Und damit schattet er die Entrückung der Gemeinde, die er damit repräsentiert, vor. Ja, also das gibt uns diese wichtige Abgrenzung des dritten Teiles. Und wir erkennen deutlich, dass also diese Zeit nach der Entrückung der Gemeinde einen absoluten Schwerpunkt des Buches Offenbarung ausmacht. Vergleichsweise kurz ist dabei Kapitel 2 und 3 mit den sieben Sendschreiben. Ja.
Ja.
So, die sieben Gemeinden. Das waren also wirkliche, wörtliche, existierende Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts. Und diese Sendschreiben betreffen genau die Situation dieser Gemeinden. Und interessant ist, die Reihenfolge dieser Sendschreiben entspricht geografischen Verhältnissen. Patmos ist am nächsten gelegen von Ephesus. Das erste Sendschreiben geht nach Ephesus. Dann machen wir eine Rundreise zusammen mit dem Bus, ja, und gehen nach Smyrna, Pergamus, dann hinüber nach Thyatira, so fangen wir dann gut Sardis auf, und kommen nach Philadelphia, Laodicea, und dann die Rundreise kann man abschließen, wenn man zurückkommt nach Ephesus. Aber es ist genau die Reihenfolge der Sendschreiben in der Offenbarung. Nun, die Offenbarung ist prinzipiell ein prophetisches Buch. Und da haben auch geschichtliche Dinge eine prophetische Bedeutung. Nun, lasst uns nicht bleiben allein bei der wörtlichen, obwohl die fundamental ist, denn ohne diese zuerst zu verstehen, können wir nicht weitere Bedeutungen erfassen. Aber schlussendlich werden wir sehen, dass diese Sendschreiben effektiv die ganze Kirchengeschichte bis zur Entrückung wiedergeben. Sie beginnt mit Ephesus. Und der Herr sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Vers 4. Was heißt das erste Liebe? Das heißt die erstrangigste, die von erster Qualität, also die größte Hingabe. Das ist nicht unbedingt die Hingabe, die Gläubige am Bekehrungstag erleben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das weit wächst im Laufe der Jahre. Aber was der Herr zu Ephesus sagt, sie haben diese erste brennende Liebe verlassen. Und müssen jetzt umkehren und Buße tun. Vers 5. Nun, was wir hier feststellen, ist Folgendes. Ephesus, diese Gemeinde, am Ende des ersten Jahrhunderts, zur Urgemeinde gehörte sie. Und selber erst einige Jahrzehnte alt. Und schon ist alles wieder unten. Es gibt ein Gesetz in der Physik, das sagt, dass alle Dinge das Bestreben haben, nach unten zu gehen. Ja. So werden schöne Autos, werden sehr bald keine schönen Autos mehr. Und Metalle verlieren ihren Glanz. Und Kerzen brennen aus. Und man sagt uns sogar, dass die Sonne mit ihrem massiven Brennstoffverbrauch immer mehr ausbrennt, obwohl sie natürlich noch viel zur Verfügung hat. Aber schlussendlich alles geht dem Zerfall entgegen. Und leider ist das im Geistlichen auch erlebbar. Und ich würde mich interessieren für diese Bewegung in der Kirchengeschichte, die länger als 20, 30 Jahre gedauert hat. Das wäre interessant zu wissen, wie die das gemacht haben. Es ist wirklich praktisch immer so, bei jeder Erweckung, wo sie auf den wo durch das Wirken des Geistes Gottes ein Höhepunkt erreicht wird, meistens nach 20, 30 Jahren ist alles wieder am Boden. Ephesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Äußerlich alles noch recht in Ordnung und gut, aber das brennende Herz ist nicht mehr da. Und der Herr sagt, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich deinen Leuchter wegschieben. Du bist nicht mehr Zeugnis für mich. Also äußere Formen und so weiter, das ist keine Garantie für Anerkennung seitens des Herrn. Es braucht die brennende, hingebungsvolle Liebe. Und nicht mal die zweite Liebe reicht. Der Herr, für den Herrn ist nur das Beste genug. Und dann haben wir Smyrna. Und hier spricht der Herr, dass sie Drangsal hat, diese Gemeinde, und sogar Verfolgung bis zum Tod. Nun, bereits in dieser Zeit gab es Christenverfolgungen. Aber die sind dann weitergegangen in 10 Wellen bis Kaiser Konstantin um 312 nach Christus. So hat es 10 Wellen von Christenverfolgungen gegeben. Die sind nicht alle gleichzeitig gewesen im ganzen Römischen Reich, meistens, sondern es hat solche gegeben, die haben Verfolgung gehabt und andere nicht. Darum, Ephesus ist so der allgemeine Zustand der nicht verfolgten Gemeinde und dann Smyrna, eine Gemeinde, die durch Not geht. Und da muss der, da wirft der Herr ihr überhaupt nichts Negatives vor. Er macht zwar auch kein Lob, aber er wirft nichts Negatives vor. Und Drangsal kann uns näher zum Herrn führen. Und der Herr sagt, du wirst Drangsal haben, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Und diese 10 Tage entsprechen doch schön diesen 10 Wellen unter 10 römischen Kaisern. Dann kommen wir zu Pergamus. Und hier finden wir zweierlei. Einerseits Festhalten an dem Namen des Herrn und andererseits Götzendienst, Okkultismus, der in die Gemeinde hineingeführt wird. Nun, das entspricht ganz eindrücklich der Zeit seit Konstantin, wo das Christentum Staatsreligion geworden war. Da gab es manche, die haben versucht, die Gottessohnschaft Christi, oder besser gesagt, die Gottheit Christi, in Zweifel zu ziehen. Und da hat es treue Zeugen gegeben, die aufgestanden sind und dagegen gekämpft haben. Und darum ist diese Wahrheit über die Gottheit und Menschheit des Herrn Jesus erhalten geblieben, in so großem Maß bis heute. Aber dann haben wir in dieser Zeit auch das Hineindringen von Reliquienkult, Heiligenverehrung, Marienverehrung ganz massiv in dieser Zeit nach Konstantin dem Großen. Dann finden wir Thyatira, wo die ganze Situation noch viel schlimmer wird. Und da haben wir eine Prophetin, also eine falsche Prophetin, Jezabel, die da alles befiehlt und unter ihrer autoritären Knute hält. Und da haben wir die Entwicklung gewissermaßen ab 605, als der erste Bischof von Rom zum Papst aufgestiegen war. Und da ganz zentral, hier dargestellt durch eine Frau. Warum? Weil eine Frau soll nicht über den Mann herrschen, nach 1. Timotheus 2. Also sie ist jemand, der sich Autorität anmaßt, um zu herrschen, sie aber nicht hat. Passt gut. Und dann Sardes. Dort finden wir die Zeit ab 1520 ungefähr, die Zeit der Reformation. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, die Zeit des Protestantismus. Denn die Reformation war ein Werk Gottes, ein Werk des Heiligen Geistes, ein Zurückkehren zur Heiligen Schrift, zur Schrift allein. Aber der Herr sagt hier in Vers 1b, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Und dann Vers 2, sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Sehr schnell wurde aus der Reformation ein Werk der Menschen, wo Politik eine große Rolle und auch Armeekraft eine große Rolle spielte. Und so wurde aus der Reformation das Menschenwerk des Protestantismus. Es war ein gewaltiges Werk Gottes, das wir nie genug hoch einschätzen können. Aber es war nicht das, was der Geist Gottes vollständig hätte ausführen wollen in dieser Zeit. Und darum heißt es dann hier, Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Und nun hören, was man damals gehört hat in der Reformation. Allein die Schrift. Und dann finden wir Philadelphia, und das ist die herrlichste all dieser Gemeinden. Und zwar aus folgendem Grund. In allen Gemeinden werden Dinge kritisiert. Mit der Ausnahme von Smyrna. Aber auch nicht in Philadelphia. Aber warum ziehe ich Philadelphia gegenüber Smyrna vor? Für mich als Vorstellung meiner Idealgemeinde. Weil Philadelphia die einzige Gemeinde ist, die nicht getadelt wird und dazu noch gelobt wird. Das ist der Punkt. Nun, Philadelphia heißt Bruderliebe. Und da stellt sich die Frage, wer ist Philadelphia? Wo finden wir in der Kirchengeschichte Philadelphia? Nun, Sie kennen wohl alle den bekannten Prediger Watchman Nee. Er hat ein Büchlein geschrieben, das heißt, es wurde geschrieben nach seinen Vorträgen, über die 7-Cent-Schreiben. So geht er auch so durch, durch die Kirchengeschichte, und dann kommt er auf Philadelphia zu sprechen und sagt, das ist die Brüderbewegung. Ich würde das nie sagen. Ich würde das nie so eng sehen, denn ich glaube, dass es darüber hinausgeht. Aber nun, er als Chinese konnte so schreiben über Europa, nicht? Eine europäische Erweckungsbewegung, amerikanisch-europäisch. Und sagt, das ist die Brüderbewegung. Und lobt sie in den höchsten Tönen. Und Philadelphia heißt Bruderliebe. Es wurde ja in dieser Zeit der Erweckung im letzten Jahrhundert wichtig. Wir haben es nicht zu tun in der Kirche Gottes mit einem Klerus und dem einfachen Volk, das nichts weiß, sondern es geht um eine Brüderschaft. Also auf Deutsch sagt man Brüder- und Schwesternschaft. Aber auf eine Geschwisterschaft. Auf Griechisch, Adelphos, Bruder, oder Adelphoi, Brüder, schließt immer oder praktisch immer die Schwestern ein. Es gibt nämlich kein Wort für Geschwister auf Griechisch. Darum, also Philadelphia ist Geschwisterliebe. Und das wurde so wichtig. Und der Herr sagt, du hältst fest an meinem Namen, hast ihn nicht verleugnet, und an meinem Wort. Das waren die wichtigen Dinge. Man wollte auch keine spezielle Bezeichnung haben. Man hätte das als sektierisch angeschaut, wie man gesprochen hat von Brüderbewegung. Denn das war ja schon wieder ein Etikett. Das wollte man ja eben gerade nicht. Und dann wichtig war der Herr Jesus, seine Person und sein Wort, fertig. Und so wird man also ganz rot, wenn man das liest von Watchman Nee, wie er das beschreibt. Und dann kommt er auf Laodicea zu sprechen. Und dann sagt er, das ist auch die Brüderbewegung. Und dann kann einem das Rot gerade bleiben im Gesicht, aber diesmal nicht, diesmal aus Scham. Und er sagt, das ist wesentlich die Brüderbewegung, so wie sie sich heute präsentiert. Sie ist eingebildet, ich bin reich und bin reich geworden. Und man sieht nicht, wie alles nach unten gegangen ist. Nun, das sind natürlich pauschale Einordnungen, denn, wie gesagt, Philadelphia umfasst einfach diese Erweckungsbewegungen, die hervorgekommen sind, wesentlich aus dem Protestantismus. Und das eigentlich schon im 18. Jahrhundert und dann auch ganz besonders im 19. Jahrhundert. Aber wir sehen also, wie eines immer wieder aus dem anderen hervorkommt. Und wir können auch sagen, natürlich gibt es auch heute noch Gemeinden, die wirklich diesen Philadelphia-Charakter bewahrt haben. Aber es ist wirklich, das prüft Herz und Nieren, wenn wir uns fragen, welchem Bild gleichen wir mehr, Philadelphia oder Laodicea? Denn Laodicea, viele Kommentatoren wollten das abtun, das ist die protestantische Kirche. Ja, so einfach geht das nicht, denn da haben wir schon Sardes. Der Platz ist schon ausgefüllt. Ja, und wenn jemand das auf die katholische Kirche bringen möchte, nein, geht auch nicht, denn da haben wir schon Thyatira. Und wenn jemand das beziehen möchte, vielleicht auf die orthodoxen Kirchen, die Maroniten, die Kopten in Ägypten, die Maroniten in Libanon oder die griechisch-orthodoxen, nein, das geht nicht, die haben wir auch schon besetzt. Da haben wir nämlich Pergamus, die wesentlich diesen Charakter tragen. Also es gibt nur ein Entweder-Oder, Philadelphia oder Laodicea. Aber der Herr ruft hier zur Umkehr auf. Und das ist für mich das Große und Hoffnungsvolle. Es gibt ein Zurück. Aber der Herr sagt zu Laodicea, ich kenne deine Werke, Vers 15, dass du weder kalt noch warm bist. Vers 16, also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. In Laodicea gab es zwei große Aquädukte von benachbarten Orten. Das eine kam aus einer heißen Quelle. Angelangt in Laodicea war das Wasser lau. Und das andere kam aus einer kalten Quelle, aber angelangt in Laodicea war es auch lau. Nun, es wäre ja toll, kaltes Wasser zu haben in Laodicea, denn das erfrischt. Und wenn man denkt, damals in der Antike, fließend Warmwasser, heißes Wasser, toll, nicht? Da kann man den Kaffee gleich so machen. Gut, Kaffee hatten sie nicht, aber Kaffeeersatz nicht. Beides ist positiv. Kalt oder warm ist positiv. Kalt oder heiß. Denn kalt würde bedeuten, dass es Christen sind, die andere erfrischen. Und heiß würde bedeuten, solche, die anderen nützen. Wirklich nutzbringend sind. Aber der sagt, du bist lau. Weder Fisch noch Vogel. Gut. Jetzt noch etwas Interessantes. Also die Reihenfolge entspricht genau den Abläufen der Kirchengeschichte. Fünf. In den meisten Kommentaren liest man vier. Aber es sind nämlich fünf, die sind heute noch da. Und warum kann man das sagen? Weil in fünf Sendschreiben spricht der Herr über seine Wiederkunft ab Pergamus. Denn dort spricht er schon über sein Kommen und den Krieg, den er führen wird mit dem Schwert seines Mundes. Ganz entsprechend Offenbarung 19, Vers 11 und folgende. Also, all diese Zustände bleiben bis zur Wiederkunft Christi und gehen dann als Namen Christenheit weiter in die Zeit der Gerichte hinein. Aber nun noch etwas Interessantes. Die Abfolge entspricht geografischen Gegebenheiten und sie entspricht gleichzeitig auch den Abfolgen in der Kirchengeschichte. Das hat mich schon als Jugendlichen sehr angesprochen. Ich habe mir mal überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, die Sendschreiben falsch anzuordnen? Ja, nicht? Wenn Hansli und Fritz in der Schule sitzen nebeneinander, dann gibt es wie viele Möglichkeiten? Zwei. Entweder ist da Hans und da Fritz oder da Fritz und da Hans. Wenn noch Evi dazukommt, wäre das Ganze schon ein bisschen schwieriger, denn es gibt schon mehr Möglichkeiten. Und zwar sechs Möglichkeiten. Ich könnte jede Stunde tauschen, nicht? Und wenn mit vier noch mehr und so weiter. Mit sieben natürlich noch mehr. Wie rechnet man das aus? Mit Fakultät. Auf dem Taschenrechner einfach dort, wo er ein Ausrufezeichen hat, drücken. Und dann hat man es. Und wenn man es im Kopf rechnen will, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 und das gibt 5040. Nun, der langen Rede kurzer Sinn. 5039 Möglichkeiten wären falsch. Und Johannes hat uns die 5040ste gegeben. Ich meine, nur schon von der Anordnung des Entscheiden und dass dann noch die Details so wunderbar übereinstimmen und harmonieren, das gibt dem Wunder der Inspiration noch mehr den Stempel. Gut, jetzt gehen wir zurück zu unserem Blatt. Wir haben jetzt das, was uns sehr direkt betrifft, ausführlicher behandelt, nicht wahr? Aber wir gehen jetzt auf den Hauptteil ein. Und gut, ich habe meistens Probleme mit der Zeit. Aber ich habe mal gehört von einem holländischen Bruder, der war in der Schweiz und hat in einer Versammlung gesprochen 2 Stunden. Und dann hat er nachher gesagt, weil man hat eher Gewohnheit 1 Stunde. Und dann hat er gesagt, ja, bei uns in Holland gehen die Stunden länger. Ja. Und ich sage jetzt, dass in der Schweiz ist es eben auch ein bisschen länger als in Deutschland. Gut, was nach diesem geschehen wird, die große Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wir haben hier diese verschiedenen Gerichte von Siegel, Posaunen, Schalen. Wird uns hier etwas in chronologische, das heißt in zeitliche Abfolge dargestellt oder nicht? Nun, wenn man die Offenbarung da liest, Kapitel 4, 5, 6 und so weiter, man ist dann im ersten Moment, und nicht nur im ersten, auch später noch überrascht, plötzlich wird wieder über die Wiederkunft Christi gesprochen und dann geht es wieder weiter mit Gerichten, wieder wird gesprochen, der Herr kommt und dann geht es wieder weiter. Man findet einfach keine Chronologie. Und ich habe ein theologisches Werk über die Offenbarung gelesen, dass man da eigentlich keine richtige Ordnung darin sehen kann. Das wird von vielen Theologen behauptet. Es sind Durcheinander. Nun, die Augen des Glaubens begnügen sich nicht mit solchen Titulierungen des Wortes Gottes. Jetzt Schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben diese sieben Siegel. Wir finden ja in Kapitel 4 und 5 Johannes im Himmel. Er sieht den Thron Gottes, der Schöpfer auf dem Thron. Er sieht 24 Älteste mit Königskronen und Priestern, weißen Priestergewändern. Ein Bild aller entrückten Erlösten. Sie sind Könige und Priester. Kapitel 1, Vers 5 haben wir das gelesen. 1, Vers 6. Also die Gemeinde im Himmel. Und dann sieht Johannes den auf dem Thron. Er hat ein Buch mit sieben Siegeln. Und ein starker Engel ruft: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Niemand meldet sich. Auch die stärksten Engel wie Michael nicht. Der schweigt. Und Johannes beginnt zu weinen. Das ist das einzige Mal, wo ich das gefunden habe in der Bibel, dass jemand im Himmel weint. Das macht das Ganze noch viel feierlicher. Und dann wird ihm gesagt: Weine nicht. Schau, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Dann will Johannes den Löwen sehen und er kehrt sich um. Und was sieht er? Ein Lämmlein. 28 Mal in der Offenbarung wird das Wörtchen Lämmlein benutzt. Und es ist wirklich nicht Lamm, sondern Lämmlein, denn es ist die Verkleinerungsform Arnionten. Es meint zwar nicht unbedingt ein junges Schaf, sondern so wie Schweizerdeutsch Schäfli. Sagen wir unseren Kindern, das ist ein Schäfli, auch wenn es schon ein altes Schaf ist. Ja. Aber das drückt das Liebliche an diesem Tier aus. Und nun, er will den Löwen aus dem Stamm Juda sehen und sieht ein Lämmlein. Das ist der Gewaltige. Dass derjenige, der dort am Kreuz auf Golgatha war, und die Menschen haben gedacht, so, jetzt hat er versagt in seiner Mission. Das war der Sieger. Und ich denke, bei einem Löwen, das ist ja auch der gleiche, die gleiche Person. Da denke ich gerne dann nicht an unseren heutigen afrikanischen Löwen, sondern an den ausgestorbenen Höhlenlöwen. Der war ja etwas doppelt so groß wie der heutige afrikanische Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er sieht den Löwen, ein Lämmlein. Der Jesus hat am Kreuz gelitten. Und dadurch ist er würdig, dieses Buch aufzutun. Und es ist das Buch der Gerichte über diese Welt. Das heißt, der Herr Jesus hat dadurch, dass er gelitten hat, hat er ein Recht bekommen auf die ganze Welt, um sie zu beherrschen. Und diese Herrschaft nimmt er in Besitz in der Zukunft und das wird durch Gerichte hindurch gehen. Und dann beginnt er mit dem ersten Siegel und Gerichte kommen über diese Welt. Und so geht das. Sechs Siegel und plötzlich wird ein neues Thema eingeführt. Und dann kommt das siebte Siegel. Aber wenn man dort liest, immer am Rand habe ich dann die Bibelstelle, die entsprechende, gegeben. Sie sehen das. Sie haben alles dann zu Hause präsent wieder. Wenn das siebte Siegel kommt, da wird uns gar nicht gesagt, was geschieht. Das eigentlich geschieht gar nicht. Und dann kommt wieder etwas anderes, ein anderes Thema. Aber nachher kommen dann plötzlich die Posaunengerichte. Aha, und das führt uns zur Idee, zum Gedanken. Dann ist das wohl der Inhalt des siebten Siegels. Das einfach nur durch eine Einschiebung, eine Parenthese unterbrochen wird. Und dann kommen sechs Posaunen. Und dann wird es plötzlich wieder unterbrochen durch ein neues Thema. Immer hier sehen Sie die Stelle. Und dann kommt die siebte Posaune und da geschieht nichts. Man fragt sich, was kommt denn da für ein Gericht? Aber nein, es kommt ein neues Thema hier hinein als Einschiebung. Und dann unmittelbar darauf kommen die Schalen. Und das führt uns zum Gedanken, aha, der Inhalt der siebten Posaune, das sind die Schalen. Und es sind wieder sechs Schalen und dann wird das unterbrochen durch ein anderes Thema oder durch eine Einschiebung Und dann kommt die siebte Schale und am Ende davon, das haben Sie auf Ihrem Blatt, die Wiederkunft Christi. Aber das auch erst nach einer Einschiebung. Es kommt nämlich nochmals ein Thema, das hier eingeschoben wird. Die siebte Einschiebung und dann kommt die Wiederkunft Christi. Wir sehen, das ist ein wunderbarer Plan. Wir haben also zunächst gehabt die sieben Gemeinden, dann sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Und in dieser Kette von 3x7, da haben wir immer die Unterbrechung zwischen 6 und 7. Und natürlich vor 1. Vor 1 haben wir eine erste Einschiebung. Der Thron Gottes im Himmel, das Lamm Gottes im Himmel und so weiter. Dann kommt 6, eine Einschiebung, das siebte. Eine Einschiebung, dann wieder 6. Eine Einschiebung und dann kommt das siebte, wieder eine Einschiebung. Dann kommen 6 Schalen, eine Einschiebung und die siebte Schale. Und danach die siebte Einschiebung. So haben wir also nicht nur 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Schalen, sondern wir haben gleichzeitig auch 7 Einschiebungen. Und in diesen 7 Siegeln, wobei aus dem 7. Siegel die 7 Posaunen kommen und aus dem 7. Posaunen die 7 Schalen, da haben wir einen strengen zeitlichen Ablauf geschildert der kommenden Gerichte nach der Entrückung. Aber die werden immer wieder durch Einschiebungen unterbrochen und die sind ganz wichtig, denn die geben uns den Background, den Hintergrund dieser Geschichte, dieser Zeit der Gerichte. Wir brauchen das also. Also wunderbar, die göttliche Ordnung hier in der Offenbarung. Und nun noch etwas. Wir haben also gesehen, die Zeit nach der Entrückung, das ist die Stunde der Versuchung. Eigentlich sollte das noch weiter hinuntergehen. Das ist ein Fehler, das hat der Computer nicht gemerkt. Bis hierher, nicht? Das ist die Stunde der Versuchung bis hier. Das können Sie auf Ihrem Blatt dann mal korrigieren und Sie können sie auch farbig anmalen, je nach Lust und Freude. Aber das ist die Stunde der Versuchung. Nun habe ich das hier eingeteilt. Wir haben hier noch ein kleineres Rechteck beschrieben als der Anfang der Wehen. Matthäus 24, Vers 8. Und ab dem siebten Siegel haben wir wieder ein Rechteck bezeichnet als die große Drangsal. Das heißt also, die Stunde der Versuchung zerfällt in zwei Zeitabschnitten. Der Herr Jesus nennt das in Matthäus 24 der Anfang der Wehen. Und dazu haben wir nicht genügend Zeit. Aber ich gebe das als Anregung für das Bibelstudium. Wir finden in diesen Anfangsversen von Matthäus 24 im Klartext all diese Punkte, die in symbolischer Sprache hier aufgeführt werden. Das erste ist jemand auf einem weißen Pferd, ein Sieger, der sieht genauso aus wie derjenige am Schluss der Offenbarung, Offenbarung 19, auf dem weißen Pferd. Aber es ist nicht derselbe. Es ist der Falsche, der Verführer. Und der Herr beginnt, viele Verführer werden kommen. Und all diese Punkte findet man dort in Matthäus 24. Und dann kommt der Herr zum Punkt und sagt, und nachher kommt die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen auf dieser Erde gibt. Das ist die große Drangsal. Also hier der Anfang der Wehen. Damit sind die Wehen der Schwangerschaft gemeint. Ja? Und es ist so, die Wehen, die setzen plötzlich ein, weiß nicht wann. Und sie sind nicht intensiv, sondern man spürt einfach so ein Ziehen, nicht? Und dann nimmt das irgendwie zu in Intensität und auch in den Zeitabständen. Vielleicht am Anfang so alle halbe Stunde mal. Ich weiß, Sie staunen, ich kann darüber reden. Meine Mutter hat das schon 4-mal erlebt und habe die Hoffnung, es zum 5. Mal zu erleben im nächsten Jahr. Also, dann spreche ich mit meiner Mutter. Und das ist also, ich habe auch mitgelitten, also das war nicht nur interessant. Mitgelitten, mitgekämpft. Und das nimmt dann immer mehr zu, Intensität. Und am Schluss haben wir dann die Presswehen. Ja, das ist dann die Eskalation. Und das ist wirklich schmerzhaft für die Mutter. Aber das ist kurz. Und dann die große Freude. Ein Mensch in dieser Welt. Und das wird so sein. Wir haben hier den Anfang der Wehen und dann eskaliert es zu den Presswehen, besonders dann in den sieben Schalen, und dann die Freude der Sohn des Menschen in dieser Welt. Ha, das ist der Punkt. Also, wenn jemand sagt, die Apokalypse, sagt man doch, das ist ein Synonym für schreckliche Weltuntergangsstimmungen, nicht? Ha. Das ist genau das Gegenteil, was die Offenbarung sagt. Die Offenbarung sagt, es geht zur großen Freude hin. Das ist ja der Zielpunkt der Apokalypse, der Offenbarung. Und von Weltuntergang ist dann gar nicht die Rede, sondern kommt Christus und bringt Ordnung in diese Welt. Ja, und was vielleicht noch zu sagen ist, auch für das Bibelstudium daheim, inhaltlich kann man diese sieben immer in vier und drei teilen. Darum das kleine Strichlein hier. Das ist auch hier, die ersten vier sind inhaltlich verbunden, eine Unterbrechung, und auch bei den Schalen vier und dann drei, die wieder für sich stehen. Also Ordnung, Ordnung, bis zum geht nicht mehr. Und die Gerichte werden immer intensiver. Immer intensiver. Und die intensivsten und stärksten Schläge, die kommen mit den sieben Schalen. Das sind nämlich keine Flaschen. Nicht wahr, wenn man eine Flasche kippt, was geschieht? Dann macht es Bakbuk, 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 Bakbuk. Auf Hebräisch heißt Flasche Bakbuk. Und es gibt auch eine Stelle im Propheten Nahum, wo es heißt von Ninive, Ninive wird ausgeleert, entleert und ausgegossen, und das heißt auf Hebräisch umbuka umbuka umulaka. Das ist genau der Klang von Bakbuk 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 nachempfunden. Ninive wird ausgegossen im Gericht. Aber dort war es noch der Klang der Flasche. Hier sind es Schalen. Und wenn man Schalen kippt, ist der Inhalt gleich draußen. Das sind die härtesten, schärfsten Schläge, die Menschheit erdulden wird. Und dann kommt der Herr Jesus. Und zunächst ist noch die Hochzeit des Lammes im Himmel. Während der schärfsten Gerichte, da werden die Erlösten, die Entrückten mit dem Lamm heiraten. Und dann kommt der Tag des Herrn. So wie auch im Alten Testament der Tag Jahwes genannt wird. Das ist der Tag des Gerichts. Er wird eigentlich schon durch die Gerichte vorher wird er eingeführt und führt dann zum Höhepunkt, wo er die Sonne der Gerechtigkeit selber erscheint. Und dann finden wir die Beschreibung des tausendjährigen Reiches ganz kurz in Offenbarung 20. Man ist überrascht. Man denkt an die Propheten im Alten Testament, wie ausführlich die über das tausendjährige Reich sprechen. Warum denn so kurz? Ja, weil die schon genug geschrieben haben. Das ist ganz einfach. Johannes schreibt uns nämlich besonders die Dinge, die wir noch nicht so geoffenbart haben im Alten Testament. Und denken wir daran, das Alte Testament spricht über das Volk Israel und die Völker. Es spricht nirgends im Klartext über die Gemeinde Gottes. Sie war ja ein Geheimnis nach Epheser 3. Während des Alten Testaments. Nun, aber im Neuen Testament ist sie da. Und darum brauchen wir noch ein prophetisches Buch im Neuen Testament, das uns eben zeigt, die Gemeinde Gottes und auch die Namen Christenheit in prophetischen Heilsplan. Darum die Offenbarung. Und dann finden wir nach dem tausendjährigen Reich das Endgericht aller die den Erlöser nicht angenommen haben, und dann auch die Ewigkeit, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und was wir dann haben ab Vers 9, das ist lediglich noch ein Anhang. Da wird uns nämlich erklärt, was ist denn das neue Jerusalem? Das ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, die mit Christus herrschen wird. Was ist eine Stadt? Das ist ein Ort, wo man Politik macht. Und darum heißt Stadt auf Griechisch Polis. Denn es ist der Ort der Politik, ja? Oder umgekehrt. Politik heißt, weil man das eben in der Stadt macht, in der Polis, ja. Christ und Politik, ja, das ist ein Thema. Also, hier wird ganz speziell der politische Aspekt der Gemeinde Christi gezeigt. Und dieser Aspekt wird einmal in der Zukunft wirklich hervorleuchten. Gemeinsam, kollektiv, nicht? Ist noch etwas anderes, was andere einzeln machen. Aber kollektiv, dann im tausendjährigen Reich und sogar in der Ewigkeit. Also dieser Anhang erklärt uns eigentlich dieses Geheimnis seines Willens aus Epheser 1, Vers 9. Nämlich, welche Rolle wird die Gemeinde im tausendjährigen Reich spielen? Und natürlich dann auch in der Ewigkeit. Und das ganze Buch schließt dann damit mit dem Aufruf nochmals, 22, Vers 17, wen da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel beginnt mit einem Gott, der gibt. Siehe, ich habe euch gegeben, alles grüne Kraut. Und die Bibel endet mit einem Gott, der gibt. Kommt gratis, umsonst. Wasser des Lebens. Und der Höhepunkt dieses gebenden Gottes, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Es gibt so viele Menschen, die haben ein Gottesbild von einem Gott, der nur fordert, dauernd. Auf dem sie Angst haben, dabei ist es ein Gott, der gibt. Von Anfang bis zum Schluss ein Gott, der gibt. Und das ist die Lüge der Schlange von Anfang an. Was sagt die Schlange? Ha, was? Ihr dürft nicht von den Bäumen da essen. Ihr dürft von keinem Baum essen. Ha, von einem durften sie nicht essen. Die Schlange sagt, was? Ihr dürft von keinem Baum essen. Das ist die Lüge der Schlange. Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und wir haben die Bibel. Ein Gott, der gibt. Und da noch am Schluss in diesem Gerichtsbuch. Wer da will, komme. Auch heute Abend. Und dann die Hoffnung der Erlösten. Der Herr Jesus sagt, ich komme bald. Oder man kann auch übersetzen, ich komme plötzlich. Eilend. Das heißt völlig überraschend. Völlig überraschend. Das wird alles ganz plötzlich geschehen. Und dann die Gemeinde antwortet in einem Ton, Amen. Komm, Herr Jesu. Und was wir brauchen bis zur Entrückung, das ist der Schlussvers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Ja, Herbert?
Ich lese da in der zweiten Einschiebung etwas, was ich noch nie gelesen und nie gehört habe. Überrest aus den Nationen. Gibt es so einen?
Darf man noch Schweizerdeutsch reden?
Ja.
Wer hat Mühe?
Lieber nicht. Es sind Beste hier ja. Aus der Gegend, die verstehen ja. Das Schweizerdeutsche so schlecht wie Französisch.
Ich habe... ich wiederhole die Frage... Auf dem Blatt steht etwas von einem Überrest aus den Nationen. Und unser Bruder fragt, gibt es so etwas überhaupt? Ja, ich habe schon einen Grund gehabt, warum ich das geschrieben habe. Und zwar liest man in Offenbarung 7, Vers 9 von einer großen Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und von denen wird gesagt in Vers 14, dass sie aus der großen Drangsal kommen. Aus, nicht vor. Aus der großen Drangsal. Das sind also Menschen, die zum Glauben kommen werden nach der Entrückung, die aber nicht jüdisch sind, aber aus allen Sprachen und Nationen. Das sind also Menschen, die das Evangelium nicht schon vor der Entrückung abgelehnt haben. Denn die können sich ja nicht mehr bekehren. Die werden sich verhärten nach 2. Thessalonicher 2. Aber das wird eine unzählbare Schar geben. Das freut mich so, wenn ich denke an die Moslems. Wie viele Moslems gibt es, die noch nie richtig evangelisiert worden sind. Und da werden also aus allen Stämmen und Sprachen, Nationen, werden Menschen errettet werden und durch die Drangsal hindurchgehen und überleben. Das heißt, es ist ein Überrest, denn es sind solche aus diesen Völkern, die werden überleben, während ihre Genossen in diesen Kriegen ums Leben kommen werden. Also es ist ein Überrest, der übrig bleibt, aber nicht aus Israel, sondern aus den Völkern. Und was weit deutlich ist, Offenbarung 7 spricht im ersten Teil über die Versiegelten aus allen Stämmen Israels. Und dann wird über diesen Überrest aus den Nationen gesprochen. Kurz, Israel und die Völker werden deutlich getrennt. Ein weiterer Hinweis, dass wir hier nicht mehr in der Zeit der Gemeinde sind. Denn heute gilt Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Aber diese Unterscheidung, diese Trennung und dieser Sonderplatz der israelischen Gläubigen wird nach der Entrückung wieder von Bedeutung sein. Also wir sind hier wirklich in einer anderen heilsgeschichtlichen Epoche. Weitere Fragen? Ist da?
Im ersten Kapitel im Vers 6 heißt es, dass wir zu einem Königtum gemacht sind. Zu Königen und Priestern seinem Gott und Vater. Kannst du das zu diesem Königtum sagen, wie das zu verstehen ist?
Jawohl, also in Offenbarung 5 wird Vers 10 gesagt, in der Anbetung des Lammes, das Menschen erkauft hat durch sein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Das heißt, die Erlösten werden mit Christus als Könige herrschen. Er ist der Oberkönig im Reich und alle Erlösten werden mit ihm herrschen als Unterkönige. Denken wir an das Gleichnis in Lukas 19, das Gleichnis von den Pfunden. Und die treuen Knechte aus der jetzigen Zeit werden in der Zukunft Lohn bekommen. Der eine wird Macht bekommen über 10 Städte, der andere über 5 Städte, der andere über 2 Städte. Ja gut, Kompetenzverteilung wird unterschiedlich sein, aber herrschen werden die Erlösten als Könige. Vielleicht bekommt Fritz Bonn und Basel und ein anderer bekommt ein paar Dörfer. Also wie dem auch sei, Es wird wirklich ein aktives Herrschen und Politisieren sein. Es ist ja ganz eigenartig, wie das Wort Politik einen so schlechten Klang hat in vielen Ohren von Gläubigen. Aber da werden wir wirklich politisieren. Und es ist dann eben auch die Zeit des Herrschens. Jetzt ist noch nicht die Zeit des Herrschens als Gemeinde Gottes. Aber das wird kommen, das ist wirklich etwas Positives, etwas Schönes. Da wird man Probleme lösen müssen. Ganz konkrete. Und Paulus sagt dann in 1. Korinther 6, was, ihr könnt nicht mal Versammlungsprobleme lösen. Wie wollt ihr dann einmal herrschen? Wir werden nämlich in der Zukunft Engel richten. Und die Heiligen werden die Welt richten. Also als Juristen amtieren. Cool, also alles hat auch ganz konkrete Bedeutungen dann für die jetzige Zeit. Weitere Fragen?
Ich habe eine Frage zu Offenbarung 5. Du hast die Ältesten, die 24 Ältesten erwähnt. Es gibt da verschiedene Aussagen. Die einen sagen, die 24 Ältesten sind ein Bild aller Entrückten und eingeschlossen sind da einmal 12 aus der Gnadenzeit und einmal 12 aus der vergangenen Zeit. Mhm. Andere sagen, die 24 Ältesten wären alles nur die Gemeinde. Wie ist das zu verstehen? Sind die 24 Ältesten?
Ja, man kann auch sagen, es sind die Jünger und die 12 Jünger und die Propheten, die 12, die Ältesten, was waren das?
Es gab 12 Stämme Israels, ja, die 12 Apostel. Nun, an sich die Zahl 24 kommt wohl aus 1. Chroniker 24, wo wir die 24 Priesterklassen haben in Israel. Und das sind ja Priester, denn die haben weiße Priestergewänder. Aber zusätzlich eben auch Kronen. Nun, es sind Könige und Priester. Jetzt fragt es sich, ist das beschränkt auf die Erlösten der Gnadenzeit, die zum Leib Christi gehören, oder sind die alttestamentlich Gläubigen mit eingeschlossen? Nun, die alttestamentlich Gläubigen werden auch herrschen. Das sieht man zum Beispiel aus Daniel 7, dass dem Volk der höchsten Örter wird Herrschaft verliehen werden. Die werden auch mitherrschen und darum können wir sie da mit eingeschlossen sehen. Ob man jetzt unbedingt 12 mit den 12 Stämmen Israels, das glaube ich nicht, denn es beschränkt sich nicht auf Israel, denn auch nicht-israelische Gläubige aus dem Alten Testament werden auch mitherrschen, sprich Hiob, Elihu, Eliphas, Bildad, Zophar, Melchisedek und so weiter. Das waren also nicht Israeliten. Also die 24 sind wohl eben eine Andeutung auf diese 24 Priesterklassen im ganz umfassenden Sinn, die Erlösten aus aller Zeit. Denn alle werden entrückt werden. Nicht nur die zur Gemeinde gehören, sondern auch die alttestamentlich Gläubigen werden dann auferstehen. Und so heißt es in Hebräer 11, von diesen Glaubenshelden des Alten Testamentes, dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden sollten. Und dieses ohne uns, choris, griechisch, getrennt von, also sie sollen nicht getrennt von uns zur Vollendung gelangen, mit einem Auferstehungsleib, das ist die Vollendung. Und das weist darin hin, dass sie also warten müssen, bis die Gemeinde entrückt wird. Dann gelangen sie auch zur Vollendung. Aber da sind wir doch. Darum 24 Älteste ab Offenbarung 4. Andere Fragen?
Wo muss man die zwei Zeugen einordnen, von denen zum Beispiel in Kapitel 11 die Rede ist?
Wie meinst du das, wie einordnen?
Wer ist das? Man sagt von Elia und Mose. Stimmt das?
Ja, also was man sagen kann ist, die tun wirklich, was Mose getan hat. Sie machen aus, dass Wasser zu Blut wird. Und sie tun das, was Elia gemacht hat. Sie bringen Feuer vom Himmel. Aber beide tun das. Nicht nur der eine, sodass man sagen könnte, der eine ist Mose und der andere ist Elia. Also sie machen Dinge wie Mose und Elia, aber das verlangt noch gar keine Gleichsetzung. Und so war das ja auch mit Johannes dem Täufer, der kam ja auch in der Kraft und im Geist des Elia, aber war nicht Elia. Und so werden das also zwei Israeli sein, die in Jerusalem während der großen Drangsal einen durchschlagenden prophetischen Dienst tun werden. Und wie sie heißen, das werden wir einmal erfahren, ja?
Ja. Ich habe jetzt keine Bibel hier.
Ja.
Ich glaube Offenbarung 12, da ist immer das, da ist das die Rede von dem Weib Babylon oder so. Und der Hure Babylon.
Offenbarung 17, jawohl. Ja.
Kirch hat, der in voll Gräuel ist. Und
jawohl.
Hat das ein bisschen was mit dem Feminismus jetzt zu tun? Ne?
Ja, wo will man den Feminismus hineintun? Ich meine, den Feminismus, den finden wir von 1. Mose 3 an, vom Sündenfall an. Aber Offenbarung 17, da geht es ja um ein Symbol, eine Frau, eine Hure. Und die wird gleichzeitig als eine Stadt gesehen. Babylon, die Große. Und in der Offenbarung gibt es einen Gegensatz. Es gibt nämlich noch eine andere Frau, die Frau des Lammes. Und die ist auch eine Stadt gleichzeitig, das neue Jerusalem. So haben wir Opposition, Hure, Braut Christi und Jerusalem, Babylon und Jerusalem. Das Babylon die Große, das neue Jerusalem. Also, wenn Sie mich gefragt hätten, was ist das neue Jerusalem, was ist die Frau des Lammes, dann hätte ich Ihnen gleich gesagt, das ist die wahre Kirche Gottes, bestehend aus allen Erlösten von Pfingsten bis zur Entrückung. Und was ist dann das andere? Also offensichtlich ein Gegensatz zur wahren Kirche, die falsche Kirche. Und sie sitzt auf 7 Hügeln. Gut, also, da kann man selber jetzt weiter studieren. Welche Stadt hat man Septimkollis genannt, die 7-hügelige und so weiter. Aber wichtig ist zu wissen, dass, und das hat mal ein ganz schlauer geantwortet auf den Vorwurf wegen Babylon, hat er gesagt, ja, aber die hat auch Töchter. Ha, die wird nämlich genannt die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also hat sie auch Töchter. Und die Töchter sind oftmals noch schlimmer geworden als die Mutter. Das muss man sagen. Ja, also so, ohne zu stark jemandem zu nahe zu treten. Aber der Feminismus würde ich also nicht so eng sehen, nicht? Den Feminismus findet man natürlich durch die ganze Geschichte des Menschen seit dem Sündenfall. Ja. Es geht, der Feminismus verfolgt ja eigentlich zum Teil positive Ziele und im Grunde negative Ziele. Denn er versucht nämlich, die Schöpfungsordnung Gottes zu durchbrechen, aber der Feminismus hat auch viele Missstände angeprangert, die wirklich Missstände waren. Und der Feminismus ist für uns auch eine Herausforderung, wieder nämlich die richtige biblische Stellung der Frau und den Wert der Frau zu erkennen und auch die Stellung des Mannes und den Wert des Mannes. Also wir können das ganz positiv als Herausforderung nehmen und auf der anderen Seite ist es eine Rebellion Satans gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Denn der Feminismus verzerrt das Bild der Frau zu einer Karikatur. Das ist nicht Gottes Vorstellung der Frau.